HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Es ist tatsächlich über Tinder gewesen. Ich erinnere mich sogar noch an den Abend, als ich ihn auf Tinder gesehen habe. Und dass ich so gedacht habe, boah, der wäre so passend für mich. Der wäre perfekt für mich. Und habe dann so gehofft, dass das ein Match gibt. Und dann habe ich ihn gesehen und da war ich mir eigentlich schon, irgendwie, da habe ich schon gedacht, oh, so, da hatte ich irgendwie, das kann man jetzt kaum, da gibt es glaube ich kein Wort für, aber ich war so wie verzückt, war irgendwie so, ich war dem gleich so zugeneigt, ich habe mich sofort so wohl gefühlt.
Verlieben. Den einen passiert es bei Tinder, den anderen im Gottesdienst.
Ich habe das selbst erlebt, als ich mich in Gott verliebt habe. Und diese Entdeckung des Glaubens, die war bei mir verbunden mit einer tiefen Freude. Wirklich auch mit Heilsein, mit einer großen Sehnsucht nach Gott. Mir liefen die ganze Zeit die Tränen über die Wangen. Also ich habe nicht laut geweint oder so oder geschluchzt, aber ich war so tief angerührt. Und dieses erste Verliebtsein habe ich gelebt, indem ich ganz viel in der Bibel gelesen habe. Ich wollte immer mehr wissen von Gott. So wie das ist, wenn man frisch verliebt ist. Man will immer mehr wissen von dem anderen. Und wie gesagt, verbunden mit einem tiefen Glücksgefühl und einem Gefühl der Annahme.
Rührung, Glückseligkeit, Heisein, Verzückung, Verlieben. Das sind in diesem Fall keine Phrasen aus Schlagern oder Liebesliedern. Das sind Worte von zwei Frauen, die im Leben stehen und ihr Verliebtsein schildern. Die eine, Andrea Dörner, hat es im Alter von 34 Jahren erwischt, im wahrsten Sinne des Wortes. Beim Online-Dating-Portal fand sie ihren Traummann. Die andere, Susanne Kühn-Heinrich, hat sich schon vor vielen Jahren verliebt, allerdings nicht in einen Menschen, sondern in Gott. Erstaunlicherweise hören sich beide Liebesgeschichten in mancher Hinsicht ähnlich an. Beide berichten von diesem schlicht umwerfenden Gefühl, das sie da überkommen hat. Ein Gefühl, das die meisten Menschen kennen. Ein Gefühl, nein, besser ein Zustand. Der wird in vielen Ratgebern beschrieben unter der Überschrift »So erkennst du, ob du verliebt bist«.
Du denkst ständig an den einen. Du bist ständig gut drauf. Das Essen ist dir nebensächlich. Du schläfst spät ein und bist morgens früh wach. Dein Herz klopft, wenn du sie siehst. Du nutzt jede Gelegenheit, um sie oder ihn zu sehen. Du kannst dich auf alltägliche Aufgaben kaum konzentrieren.
Susanne Kühn-Heinrich, die Frau, die sich einst in Gott verliebte, arbeitet als Therapeutin und Paarberaterin im hessischen Friedrichsdorf. Sie kennt das Verlieben also nicht nur von sich selbst. Unzählige Menschen haben ihr bereits von ihrem Verliebtsein und allen Folgen, die es mit sich bringt, berichtet. Und sie ist immer wieder erstaunt über die Stärke dieses Gefühls.
Das ist wirklich was, ein ganz tolles, ein toller, wunderbarer Zustand, dieses Verliebtsein. Und ich unterscheide das sehr von Liebe. Also Verliebtsein, da fühlt man sich wie ein Supermensch. Man ist stark, man hat Selbstbewusstsein. Das ist ausgelöst durch einen enormen Hormonflash. Das ist ein wunderbarer Zustand und auch eine gute Basis wahrscheinlich für die Liebe. Das macht den Anfang leichter, erhöht die Toleranz dem anderen gegenüber. Also das ist einfach wunderbar. Und es kann viel heilen. Also gerade in der Adoleszenz, wenn junge Menschen verliebt sind, dann kann da viel heilen, was in der Kindheit schwierig war oder in der Pubertät. Also ich glaube, das Wunderbare daran ist, dass man sich ganz akzeptiert fühlt vom anderen. Endlich ist der richtige Mensch da für mich. So ein Gefühl ist das ja. Ne? Und endlich habe ich jemand, der zu mir passt.
Das Wunderbare des Zustands hat jedoch einen Preis. Wer Verliebten begegnet, ahnt, worin der besteht. Das Schweben im siebten Himmel wirkt seltsam wirklichkeitsfremd. Verliebte Menschen scheinen außerhalb des Alltags, jenseits der Realität zu leben. Sie wirken oft wie abgehoben. Einige strahlen eine Mischung aus Allmacht und Hilflosigkeit aus. Bisweilen sind Verliebte auch ziemlich anstrengend. Therapeutin Susanne Kühn-Heinrich?
Ich habe sogar einen Kollegen, der arbeitet gar nicht mit Verliebten, weil die nicht auf dem Boden der Tatsachen seien. Die seien eher psychosenah mit ihren Schmetterlingen im Bauch und dem siebten Himmel und der rosaroten Brille. Ja. Die Wirklichkeit, die wird von überschäumenden Gefühlen weichgezeichnet und alles scheint möglich in diesem Verliebtsein. Und man kriegt alles Mögliche hin, nur weil man verliebt ist. Aber es kann ja auch fast ein bisschen gefährlich sein, wie eine Manie, weil die blenden wirklich alles aus, diese Menschen. Es ist ein ganz tolles Gefühl und wie gesagt, es stabilisiert das Selbstbewusstsein auf eine fantastische Art und Weise. Es entstehen Kinder durch Verliebtsein. Ja, also Paare, die lange zusammen sind, da ist die Sexualität eher ein bisschen, manchmal sogar mühsamer. Und beim Verliebtsein, da stürzt man sich übereinander her. Also auch dafür ist es wunderbar. Also es ist einfach ein wunderbarer Zustand, dieser Anfang einer Beziehung. Ja, man kann es sehen wie ein Geschenk, wie ein wunderbares Anfangsgeschenk.
Mit einer Folge des Verliebtseins ist Therapeutin Susanne Kühn-Heinrich besonders oft konfrontiert. Glücksgefühle löst es bei denen aus, die gerade verliebt sind. Verwirrung und Unglück hingegen bei denen, deren langjährige Partner plötzlich ganz anders sind und sich einem anderen Menschen mit Leib und Seele zuwenden. Die verstörten Paare suchen dann oft Rat.
In der Praxis kommt ja Verliebtsein auch öfters vor. Und da tritt das Verliebtsein oft auf im Zusammenhang mit Fremdgehen. Also da sind Paare verheiratet, die führen lange eine gute Ehe und dann kommt ein Verliebtsein bei einem Partner dazu in Außenbeziehung. Die haben vielleicht 3, 4 Kinder, die haben eine Frau oder einen Mann, wo es wirklich gut gelaufen ist, ne? Und das, da ist dann wirklich ein rationales Arbeiten nötig. Und denen klarzumachen auch, also es klappt nicht bei allen, die müssen sich überlegen, ist der Preis, den ich dafür bezahle, für dieses Verliebtsein, für diese scheinbar unglaublich tolle Liebe, ist der zu hoch oder ist der angemessen? Ne?
Ewige Liebe, brennende Leidenschaft, höchstes Glücksgefühl, absolutes Verstandenwerden, bohrende Eifersucht.
Diese irdische Melange von Gefühlen findet eine erstaunliche Entsprechung auf einer anderen Ebene. Die jüdisch-christliche Tradition beschreibt so die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Beschrieben wird sie in der Bibel. Wer das Buch der Bücher unter diesem Blickwinkel liest, macht verblüffende Beobachtungen. Da verheißt etwa der Prophet Jesaja der heiligen Stadt Jerusalem:
Du wirst Gottes Liebling heißen und dein Land die glücklich Vermählte. Denn der Herr wendet dir seine Liebe zu und vermählt sich mit deinem Land. Wie ein junger Mann sich mit seinem Mädchen verbindet, so wird sich dein Schöpfer für immer mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott Freude an dir haben.
Gott scheint verliebt zu sein in die Menschen. Er gibt sich stark und schenkt ihnen ewig währende Geborgenheit. Und sie schwelgen ebenso in himmelhoch jauchzenden Gefühlen.
Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Er ist der Schild, der uns beschützt. Er schenkt uns seine Liebe. Wer Gott liebt, ist von ihm erkannt.
Wie ein Verliebter wirkt Gott gleichzeitig stark und verletzlich, dann, wenn die Menschen sich nicht so verhalten, wie er es sich wünscht. Zum Beispiel, wenn die Menschen anderen Göttern hinterher schauen, dann kann aus dem liebenden Gott plötzlich ein vor Eifersucht rasendes Wesen werden.
Ich habe genug von deinem ehebrecherischen Treiben, von deinem geilen Lachen, von der schamlosen Frechheit, mit der du mich hintergehst. Ich kenne deine widerlichen Götzenbilder auf den Hügeln draußen im Land. Wie lange noch soll das so weitergehen, Jerusalem?
Gott und die Menschen finden stets wieder zusammen. Nicht, weil der enttäuschte und betrogene Gott droht, sondern weil er sein Volk an die Liebe erinnert, die beide doch eigentlich verbindet.
Ich erinnere mich, Israel, wie vertrauensvoll du mir zugetan warst in deiner Jugend, wie du mich liebtest in deiner Brautzeit. Du bist mir gefolgt in der Wüste, im Land, wo nichts wächst. Damals hast du mir allein gehört, wie die erste Frucht des Ackers.
Und das Volk, also die Menschen, die Gott doch lieben? Die erinnern sich angesichts solch zärtlich werbender Anrede daran, dass sie seine Liebe erwidern wollen.
Denn er ist ein Gott, der durch und durch heilig ist. Ein Gott, der leidenschaftlich liebt und von euch ungeteilte Liebe erwartet.
Wer die Bibel als Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen liest, dem öffnet sich eine neue und sehr menschliche Dimension des Glaubens und die Einsicht, es ist statthaft, ja vielleicht sogar die beste Art, sich die Beziehung zu Gott als eine Liebesbeziehung vorzustellen. Vom Verliebtsein bis zur Verzückung, vom Fremdgehen bis zur reifen Liebe. Mit einem wesentlichen Unterschied: Der Tod kann diese Liebesbeziehung nicht beenden.
Kann man sich in Gott verlieben? Ich glaube, also natürlich kann man sich in Gott verlieben. Ich glaube, es ist genauso amorph wie das, wenn wir uns in Menschen verlieben. Wir verlieben uns, glaube ich, ja weniger darin, wie derjenige aussieht oder wie er geht. Das sind alles so Randerscheinungen, die wir mitnehmen, sondern wir verlieben uns, weil wir etwas spüren von dem, was wir meinen, was denjenigen im Innersten ausmacht. Und ich glaube, so funktioniert es auch mit in Gott verlieben. Da ist ein Moment der Resonanz, ein Moment des Berührtseins, ein Moment auch des gemeinsamen Erkennens, so fragmentarisch das auch nur ist, aber ein Moment des gemeinsamen Erkennens. Insofern, ja, klar kann man sich in Gott verlieben. Er im Übrigen ist ja auch in uns verliebt. Und da könnte man ihn genauso fragen, ist das überhaupt möglich und geht das? Aber offensichtlich geht das und wir antworten ja im Grunde nur auf diese Liebe.
Für eine habilitierte Historikerin spricht Nicole Grochowina überraschend persönlich vom Glauben. Das ist gut nachvollziehbar. Vor einigen Jahren entschied sie sich, dem evangelischen Orden Christusbruderschaft Selbitz beizutreten. Als Schwester trägt die 48-Jährige seitdem die Ordenstracht, auch wenn sie an der Universität Erlangen-Nürnberg unterrichtet. Der Glaube ist für Schwester Nicole mehr als ein Gegenstand des wissenschaftlichen Arbeitens. Der Glaube ist das Fundament ihres Lebens. Was sie im Jahr 2008 zum Eintritt in den Orden gebracht hat, das hat auch mit einer Art Verliebtsein zu tun. Als sie Anfang 30 war, blickte sie auf eine schwierige Lebensphase zurück. 4,5 Jahre, in denen Gott ihr ferne schien. 4,5 Jahre, in denen sie sich Gott verlassen fühlte.
Und in der Tat, ich habe ja mal 4,5 Jahre tatsächlich auch, also aus meiner Perspektive, ohne Gott gelebt, weil ich etwas erlebt habe, von dem ich gedacht habe, das kann unmöglich, also das kann wirklich unmöglich so gewesen sein, dass er dabei war, sondern das war ein höchstes Momentum an Gottverlassenheit. Und damals habe ich entschieden, na gut, also wenn du mit meinem Leben nichts mehr zu tun haben willst, dann entscheide ich das mal zuerst und will mit dir auch nichts mehr zu tun haben. Und das waren 4,5 schlimme Jahre. Das waren wirklich schlimme Jahre. Nicht, weil ich dieses Gefühl von Verliebtsein vermisst hätte, sondern weil wirklich 3/4 meiner selbst gefehlt hat. Also ich habe mir richtig gefehlt.
Diese Erfahrung war umso verstörender für Nicole Grochowina, als Gott für sie von Kindheit an eigentlich ein treuer Begleiter gewesen war. Doch plötzlich schien er sich zurückgezogen zu haben. Sie durchlebte eine dunkle Zeit. Dann machte sie eine lebensverändernde Erfahrung.
Das hängt damit zusammen, dass ich verstanden habe, dass in der Situation, von der ich ausgegangen bin, wo ich gedacht habe, Gott ist nicht da, dass ich aus mir selbst heraus mal in einem Gespräch verstanden habe, dass das gar nicht gestimmt hat, sondern dass er tatsächlich doch da gewesen ist. Und ich weiß noch, dann habe ich draußen in so einem Park gesessen und habe ganz laut gesagt, also wenn das wirklich so ist, dann werde ich dich nie wieder loslassen. Und das gilt, weil ich verstanden habe, dass Gott in diesen 4,5 Jahren nicht einfach weg war. Das ist ein naives inneres Verstehen, dass er in diesen 4,5 Jahren nie weg war, sondern dass er die ganzen 4,5 Jahre auf mich gewartet hat. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann flutet es einfach deine Sinne. Zum Heulen schön, ehrlich gesagt. Das war ein großer Moment, das kann ich nicht anders sagen. Und da lebe ich heute noch draus. Und das ist jetzt was? 15 Jahre ist es jetzt her. Und das trägt mich. Und ich glaube, selbst wenn er jetzt die nächsten 10 Jahre nichts mehr mit mir sagen würde, mit mir sprechen würde oder sonst was, dieser eine Moment, wo ich etwas verstanden habe von seiner Gegenwart, der wird mich durchtragen, bis ich sterbe. Da bin ich ziemlich sicher.
So nah sich Schwester Nicole seitdem Gott auch fühlt, ein wichtiger Unterschied zu einer irdischen Liebe ist offenkundig. Während ein Mensch körperlich spürbar ist, bleibt Gott unsichtbar und letztlich unbegreifbar. Die Gefahr ist groß. Was, wenn er gar nicht da ist? Wenn sich ein glaubender Mensch Gott nur einbildet? Was, wenn er, wie Psychologen sagen würden, nur eine Projektion ist, in die sich fromme Menschen verlieben? Schwester Nicole kennt solche Fragen.
Das kann gut sein, dass das alles nur Lug und Trug ist und ein Gefühl. Aber unterm Strich, es ist ein gutes, weil lebensdienliches Gefühl. Und ich denke, das ist wie Gebet. Es schadet einfach nicht. Und es ist etwas, was glücklich macht. Und es ist etwas, was eine Seele beheimatet und einen guten Eindruck, ein gutes Gefühl macht. Insofern, das ist natürlich eine Frage, die für alle Glaubensleben, glaube ich, wichtig sind. Also wenn sozusagen der gesunde Zweifel sich da reinhängt und sagt am Ende, naja, sollte das alles tatsächlich so stimmen? Und ich habe es für mich so gelöst, dass ich denke, wenn ich am Ende meines Lebens, wenn ich sterbe, feststelle, da ist nichts und Gott hat es in dieser Weise nicht gegeben, dann habe ich mein Leben aber an etwas ausgerichtet, an dessen Menschenfreundlichkeit ich zutiefst glaube. Und das kann kein verwerfliches Leben gewesen sein, auf dieser Grundlage von Menschenfreundlichkeit, soweit es mir irgendwie möglich ist, unterwegs zu sein. Das heißt, dieses Anfangsglück, dieses Anfangsgefühl, dieses Gesehensein und so weiter sorgt dafür, dass ich vielleicht in einer Weise in der Welt unterwegs bin oder dann auch unterwegs gewesen bin, die menschendienlich und ebenfalls so weit wie irgendwie möglich menschenfreundlich gewesen ist. Und dann ehrlich gesagt ist es mir doch relativ egal, ob das alles psychologisch zu erklären ist, weil es eben etwas Lebensdienliches gewesen ist. Wenn es denn so ist, ich für mich denke, ich stehe am Ende vor Gott und er wird sagen, na, wie war's denn? Und dann bin ich froh, wenn ich sagen kann, vielen Dank, es war wunderbar. Und ich habe versucht, mit meinem Leben etwas von dem wiederzuspiegeln, was du an Liebe dort hineingelegt hast. Und da, wo ich gescheitert bin, und da fallen mir wahrscheinlich dann viele Dinge ein, bitte ich um Erbarmen. Also so stelle ich es für mich eher vor. Und ehrlich gesagt, den Psychologen und Psychologinnen wünsche ich auch einen Hauch dieser Vorstellung.
Interessanterweise stellten sich schon in biblischen Zeiten Menschen ähnliche Fragen. Was, wenn es Gott gar nicht gibt? Was, wenn wir unsere Liebe an eine Fata Morgana binden? Wie können wir damit umgehen, dass wir seine Anwesenheit nur vermuten und erhoffen können? Bemerkenswert unaufgeregt antwortet der Verfasser des ersten Johannesbriefes darauf:
Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns.
Die Bibel verweist die Menschen, die an Gottes Existenz oder Liebe zweifeln, kurzerhand aus dem 7. Himmel zurück in die irdische Wirklichkeit. Langen und klugen philosophischen Betrachtungen über die Existenz Gottes erteilt sie eine Abfuhr. Wer nach Beweisen für die Liebe Gottes sucht, möge sich doch bitte liebevoll den Mitmenschen zuwenden. Denn letztlich sei die Liebe sogar größer als der Glaube und die Hoffnung. Ziemlich an ihrem Ende hält die Bibel ein berückendes und eindeutiges Plädoyer für die Liebe.
Gott ist Liebe. Wer in der Liebe lebt, lebt in Gott. Und Gott in uns.
Was aber tun, wenn das Verliebtsein in Gott zu erlöschen droht? Psychologen wissen, die Ausschüttung der Glückseligkeitshormone, die durch das Verlieben den Körper in einen Ausnahmezustand versetzen, lässt nach. Nach 2-3 Jahren fahren der Körper und die Gefühle wieder in den Normalzustand zurück. Das ist die Zeit, in der sich entscheidet, entwickelt sich aus dem Verliebtsein Liebe? Viele Paare stürzen während dieser Umbruchsphase ziemlich unsanft zurück auf den Boden der Tatsachen. Andere entdecken, die große Nähe, die in der Zeit der Verliebtheit entstanden ist, bleibt. Und sie entschließen sich dazu, ihre Liebe in der Wirklichkeit zu leben. Sie wollen in guten wie in schlechten Zeiten beisammen sein und sich lieben.
Vor eine ähnliche Herausforderung sehen sich Menschen gestellt, die eine Liebesgeschichte mit Gott begonnen haben. Nach der ersten Euphorie müssen sie manchmal schmerzlich erfahren, Gott ist irgendwie ganz anders, als sie sich ihn vorgestellt haben. Gott schweigt. Manchmal gibt er Tage, Wochen, Monate kein Lebenszeichen und lässt die Gläubigen verdutzt dastehen. Gott ist unbequem. Er fordert Seltsames. Gott ist kein Kuschelgott. Er ist so eigensinnig. Manchmal ist er betörend nah. Manchmal lässt sich, selbst mit den schönsten Gebetsworten, kein Zugang zu ihm finden. Es gibt Menschen, denen der Glaube in solchen Momenten abhanden kommt, die sich nach anfänglicher Begeisterung von ihm trennen.
Therapeutin Susanne Kühn-Heinrich kennt Durststrecken des Glaubens. Aus ihrem großen Verliebtsein in Gott ist mit den Jahren eine tragfähige Beziehung geworden. Um die Liebe zu Gott im Alltag nicht aus dem Blick zu verlieren, hat sie sich ein altbewährtes christliches Ritual angeeignet. Damit weckt sie die Glücksgefühle aus der Zeit des Anfangs.
Ich praktiziere das Herzensgebet. Das kommt aus der russischen Tradition oder ganz ursprünglich aus der Tradition der Wüstenväter. Also eine besondere Meditation, die mit dem Atem verbunden ist. Und das ursprüngliche Herzensgebet, das geht so: Jesus Christus, Sohn Gottes, beim Einatmen, erbarme dich meiner, beim Ausatmen. Und es gibt auch die Kurzform, die sehr nützlich ist, gerade wenn man Fahrrad fährt oder läuft, einfach Jesus Christus. Und das kann man den ganzen Tag machen, diese Art der Kontemplation des Herzensgebets, wie ein Mantra sprechen. Ne? Und das ist bei mir manchmal verbunden mit einer ganz, ganz tiefen Freude, die ich körperlich spüre, mit einem Wärmegefühl und einem Glücks- und Freudegefühl in der Herzgegend. Also wie beim Anblick eines geliebten Wesens. Ja, das ist wie eine kleine Wärmequelle aus der Tiefe und ich habe dann den Eindruck, das ist gar nicht von mir, das ist auch wie so ein kleines Geschenk von Gott.
Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist eine bewegende Liebesgeschichte mit so vielen Kapiteln, wie es Gläubige gibt. Sie beginnt auf den ersten Seiten der Bibel und ist noch lange nicht zu Ende. Jeder Mensch, der von Gott begeistert ist, taucht ein in die Aura der Liebe und kann sich ihr schwerlich entziehen.
Also das ist auch wunderbar am Verliebtsein. Das Herz wird ganz groß und weit, der ganzen Welt gegenüber, und das ist wunderbar. Und das kann man ja auch in die Liebe, die auf dem Boden der Tatsachen weiter wachsen will, kann man das ja mitnehmen, mit rüber transportieren. Und es ist manchmal gut, sich in diese Zeit des Verliebtseins zurückzubegeben, um nachzufühlen, wie ging es mir da? Was war gut da? Ne? Also diese große Freude und die Großherzigkeit mitnehmen. Ja, das Verliebtsein, das ist so ein Zauberding. Ne?